Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Wir sollten, glaube ich, mal so ein kleines akustisches Signal einbauen. Nerd-Podcast. Und heute wird es wahrscheinlich eine solche Episode. Wir beginnen mal. Es geht um das Höhentraining. Ne? Das hatten wir auch schon mal. Da gibt es eine Menge Episoden. Da kann man auch dann nochmal reinhören. Vielleicht nochmal in zwei Sätzen. Was ist das? Warum gibt es das?
Oh, warum gibt es das? Weiß nicht, weil es gut ist.
Okay.
Also Höhentraining bedeutet, man atmet unterschiedliche Konzentrationen von Sauerstoff ein und bei uns wechselt das zwischen ein bisschen zu wenig Sauerstoff und normalem Sauerstoffgehalt. Der normale Sauerstoffgehalt in der Luft ist 21% und wir bieten den Patienten im Wechsel etwa bei der ersten Therapie so 14-15% Sauerstoff an, im Wechsel mit 21%. Und das führt zu verschiedenen Genantworten vom Körper. Also es wird ein Faktor ausgeschüttet, wenn man zu wenig Sauerstoff im Blut hat. Das ist gar nicht so wenig, also man merkt es auch gar nicht, außer an der Entspannung. Aber wenn man so wenig Sauerstoff im Blut hat, reagiert der Körper mit einem hypoxie-induzierten Faktor 1. HIFA1 heißt der. Und dieser HIF1A so. Und dieser Faktor führt zu verschiedenen Folgereaktionen. Und die wollen wir gerne haben.
Okay, das heißt, es geht jetzt schon los. Ich dachte, wir kriegen jetzt noch eine harmlose Erklärung. Aber dafür gibt es die anderen Podcasts, die wir zu dem Thema gemacht haben. Aber du hast jetzt, so wie du halt bist, maulwurfmäßig irgendwas entdeckt, wo es Zusammenhänge gibt, die du bisher noch nicht gesehen hast?
Ja, ich habe vom Igor Egorov, das ist eigentlich ein ganz schöner Crack, was Hypoxietherapie betrifft, einen Post gelesen. Und da hat er geschrieben über Allergie, Heuschnupfen und IHT. Und das fand ich total interessant, weil er die Erfahrung gemacht hat, dass der Heuschnupfen abnimmt, wenn die Leute IHT machen. Und wir haben ja nun einige Heuschnupfenpatienten. Und IHT ist halt so eine schöne Möglichkeit, finde ich. Du hast eine Maske auf, du setzt dich hin und du kannst vor dich hinschlafen eigentlich. Und das ist die Therapie. Ja? Also was gibt es Besseres? Es ist nicht invasiv, es ist einfach ein Training. Eigentlich ist es ein Training. Also man braucht es auch gar nicht als Therapie bezeichnen. Man kann sagen, es ist ein Training. Es trainiert insofern auch die Mitochondrien, als man dann sogar, wenn man viel trainiert im Sport oder so, die Aktivität der Mitochondrien deutlich verbessern kann. Die werden leistungsstärker häufig. Und da haben wir einige Leute, die machen IHT zum Beispiel auch einfach nur, um zu trainieren. Also deshalb kann man das auch als Trainingsgerät bezeichnen. Und das halt im Sitzen mit einer Maske auf und man kann sich einen Podcast anhören zum Beispiel.
Zum Beispiel Medizin für Mitdenker, ne? Um sich fortzubilden für die eigene Gesundheit. Weil ich war ja selbst lange Zeit Heuschnupfen geplagt und damals noch auch in den Fängen der Schulmedizin. Und das ist aber auch das, was ich aus meinem Umfeld höre. Ich kenne niemanden, dem all diese Therapien wirklich geholfen haben. Also ich kenne niemanden, der das richtig losgeworden ist. Das ist vielleicht mal ein bisschen milder geworden, meistens wiedergekommen. Tatsächlich waren es immer sogenannte alternative Methoden, die geholfen haben. Und deswegen bin ich natürlich auch bei diesem Thema sofort hellhörig. Ja?
Also die Allergien treten auf, wenn wir so eine Verschiebung der Balance im Immunsystem haben. Es gibt es ist so schwer zu sagen, weil das Immunsystem ist sehr, sehr komplex. Aber man kann sagen, es gibt zwei Hauptschienen, auf denen das Immunsystem arbeitet. Das ist TH1 und TH2. Es gibt mittlerweile auch noch TH17, das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber TH1 und TH2 werden gebildet auch in der Entwicklung des Menschen. Einmal TH1 direkt nach der Geburt und TH2 kommt später, so etwa mit einem Jahr. Und TH1 bedeutet, das ist die zelluläre Abwehr. Also wenn jetzt ein Erreger reinkommt und dann kommen die weißen Blutkörperchen, fressen den auf. Das ist die zelluläre Abwehr. Die weißen Blutkörperchen sind die Zellen. Wenn man dann später älter wird und das Immunsystem wird trainiert, dann entwickelt man auch eine Antikörperreaktion. Das heißt, der Körper bildet dann eben Antikörper, klebt diese Antikörper an die Erreger und dann kommen erst die Zellen und fressen das auf. Aber das ist wirklich sehr einfach dargestellt. Es ist alles viel komplizierter, aber das würde jetzt viel zu weit führen. So, und diese zwei Reaktionen, einmal zellulär und einmal Antikörperreaktionen, sind verschoben Richtung Antikörperreaktionen. Und wenn du jetzt wenn du jetzt eine schulmedizinische Therapie nimmst, wie zum Beispiel eine Desensibilisierung, dann gehst du nicht der Sache auf den Grund. Und was man eben noch macht, ist, man gibt dann Cortison oder man gibt Histaminbremser. Aber auch das geht nicht an diese Balance zwischen TH1 und TH2. Und da sehe ich so ein bisschen das Problem halt bei den konventionellen Therapien.
Also ich übersetze das jetzt einfach für mein Erleben. So kann ich es nur auch übersetzen, dass ich tatsächlich viele Menschen kenne, die kurzfristig mal erste Erfolge haben, aber meistens in Folgejahren, wenn dann halt die richtigen Pollen in der Luft unterwegs sind, eigentlich wieder voll erwischt werden.
Ja, manchmal funktioniert es, aber halt nicht so durchgängig. Ja. Also das ist auch mein Erleben als Ärztin jetzt so. Also.
Aber insofern ist es doch spannend, wenn jemand so etwas entdeckt, da gibt es eine Therapie, die nicht schadet und hat eine Wirkung.
Genau. Und das Schöne ist, ich finde es so schön, man kann es ausprobieren und wenn es nichts bringt, hat man seinen Mitochondrien definitiv was Gutes getan. Und da haben wir ja den IHT-Podcast, da kann man ja mal reinhören, da gibt es dann die ganzen Infos, was man da sich, damit sich denn noch Gutes tut. Ja. Aber dann jetzt mal zur IHT. Also wenn man sich die Wirkung anguckt von der IHT, es wird also dieser HIF-1-Alpha-Faktor gebildet, dieser hypoxie-induzierende Faktor. Und der hat dann verschiedene Auswirkungen. Und zum Beispiel wirkt sich der aus darauf, dass die Schwelle der allergischen Reaktion rekalibriert wird. Also die Mastzellen, und jetzt kommt der Nerdkram, die Mastzellen, die schütten Histamin aus zum Beispiel oder so. Die sind die, also die schütten noch andere Sachen aus, aber wir begrenzen es jetzt mal gerade aufs Histamin. Histaminreaktionen sind eigentlich dann diese allergischen Reaktionen. So, wenn jetzt das Allergen reinkommt und man ist allergisch und dann gibt es eben so eine IgE-Antwort und die führt dann zu einer Mastzelldegranulation, Ausschüttung. Und da wird Histamin frei und dann kriegt man diesen Schnupfen und also Niesen und Augenjucken und was weiß ich nicht. Und was da jetzt passiert, ist, dass durch verschiedene Faktoren diese Mastzellausschüttung gebremst wird. Also die sind nicht mehr so reizbar, wenn man IHT macht. Und auch in der Nasenschleimhaut sammeln sich nicht so viele Allergiezellen. Auch das wird besser. Also Allergiezellen, sage ich jetzt mal für die Leute, die sich so ein bisschen auskennen, das sind die Eosinophilen. Die wandern auch nicht so, sind auch nicht mehr in diesem Gewebe so vorhanden. Das ist ganz interessant. Und dann werden eben manche Signalwege runtergefahren. Zum Beispiel kaliumvermittelte Signalwege, die werden durch die Hypoxie runtergefahren, also durch diesen Sauerstoffmangel. Die Histaminfreisetzung wird auch runtergefahren. Prostaglandine und Leukotriene zum Beispiel, das sind auch Stoffe, die werden von den Mastzellen produziert und machen auch Reaktionen, die werden auch runtergefahren. Also diese ganze Schiene wird sozusagen ausgebremst. Und dann macht die IHT noch was, die triggert nämlich die NRF2-Aktivierung. Das ist jetzt schon wieder so ein blöder Begriff, ich weiß.
Viele schöne Begriffe.
Ja, deshalb, aber da kommen wir nicht drum rum, wenn wir einen Podcast machen, in dem wir auch mal erklären wollen, was sind eigentlich die Grundlagen dafür, dass das funktionieren kann. Ja. Und NRF2-Aktivierung ist, das heißt NRF2, wird dann gesprochen NRF2. Das bedeutet, dass es zu weniger entzündlichen Reaktionen kommt im Körper. Und dann werden auch antioxidative Enzyme hochgefahren, also die SOD, Superoxidismutase, die Katalase, die Glutathionperoxidase. Das sind auch Faktoren, die dann eben darauf einwirken, dass nicht so viel oxidativer Stress stattfindet. NF-kappa-B wird auch noch runtergefahren. Das ist auch ein Entzündungstrigger quasi. Also diese ganzen Reaktionen werden verbessert und dadurch wird die Barrierestörung der Nasenschleimhaut rückgängig gemacht. Also die Nasenschleimhaut hat ja eine Barrierefunktion. Da kommen die Pollen, kommen auf die Nasenschleimhaut. Und dann gehen die da durch, reizen die Nasenschleimhaut, gehen da auch rein und ins Gewebe und führen dann zu Reaktionen. Und diese Barriere, die da eigentlich sein sollte und da auch die Nasenschleimhaut schützt, die wird durch die IHT steigert. So.
Weißt du, was mir gerade im Kopf rumgeht, dass wenn man eine Therapieform nutzt und macht, wie merkt man denn auf einmal, ach, das wirkt noch ganz anders? Ist das ein Zufallsbefund oder sucht man auch gezielt nach sowas? Wie ist denn der jetzt da drauf gekommen?
Weiß ich auch nicht, der hat das gesehen in seiner Praxis,
okay,
dass das ganz häufig passiert. Ich nehme an, dass der so eingearbeitet ist in die Thematik. Der hat den Fokus auch teilweise zum Beispiel aufs Abnehmen mit hypoxie-induzierter Therapie, weil da auch wieder verschiedene Faktoren angetriggert werden, die eben das Abnehmen fördern. Und der ist da biochemisch so drin, dass ich mir vorstellen kann, dass er das im Hinterkopf hat, dass es passieren kann. Und dann hat er Patienten und sagt sich, na mal gucken, ob es passiert. Und dann sieht er das, ja. Also ich könnte mir so vorstellen, dass es so passiert.
Oder ist es natürlich auch eine Rolle, das haben wir oft hier in diesem Podcast, dass natürlich auch die Gespräche und die Zeit, dass du sowas überhaupt erfassen kannst, weil ich sag mal, ob da jemand jetzt Heuschnupfen hat oder nicht, siehst du jetzt hier auch nicht immer sofort.
Also ich kann es dir auch nicht ganz genau sagen.
Okay, Manu ist mir gerade durch den Kopf gegangen. Weil wir hier schon nerdig sind. Ich finde es ja faszinierend. Das ist, ich meine, es kommt ja hier und da mal vor, dass irgendeine Therapie angesetzt wird und man stellt fest, ach guck mal, da gibt es die positive Wirkung, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten.
Ja, genau. Das ist sehr spannend. Und ein anderer Faktor, der mir noch eingefallen ist, der auch noch eine Rolle spielt, ist natürlich die vasovagale Reaktion. Allergien haben auch gerne was zu tun mit Stress. Also das hat einfach damit zu tun, wenn ich Stress habe, dann ist mein Histaminabbau ausgebremst, biochemisch, wenn man sich das genau anguckt. Das heißt also, wenn ich Stress habe, reagiere ich eher mit Histaminreaktionen. Also spielt Stress eine Rolle. Und bei der IHT haben wir eben den Effekt, dass die Leute müde werden durch dieses Hoch-Runter. Müde, der Parasympathikus wird angetriggert, man wird ruhiger. Das ist auch so ein Effekt von der IHT, den ich sehr sinnvoll finde und der dann eben auch dazu führt, dass diese Mastzellen nicht so überreagieren.
Schaut man dann, also gut, das ist jetzt ja, du hast es ja jetzt nur gelesen, aber schaut man dann nach, was der wirkliche Grund ist, warum dieser Effekt auftaucht? Weil du hast jetzt ja ein paar Theorien auch genannt, ne, dass es halt vielleicht auch die Entspannung ist.
Wie meinst du, schaut man nach?
Naja, jetzt wird entdeckt, das hilft auch bei Heuschnupfen, aber jetzt ist es die Therapie, ist es nachher, was weiß ich, Sauerstoff im Blut oder ist es vielleicht auch tatsächlich die Entspannung? Das ist doch.
Ja, genau. Also das wirkt bestimmt auch drauf ein. Also die Entspannung hat sicher auch Auswirkungen. Aber ich glaube, das ist gerade das Interessante an den Therapien, die wir so machen, wir Alternativen eher. Wir wissen häufig gar nicht so letzten Endes, was der eine Faktor war, weil es diesen einen Faktor wahrscheinlich gar nicht gibt bei der Art, wie wir arbeiten, sondern es gibt immer verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen.
Gut, das ist ja wie bei vielen Dingen, gibt es die Wechselwirkungen und zwei, drei Sachen wirken dann verstärkt zusammen.
Ja, genau.
Ja, spannendes Thema. Ja, das heißt, ein Versuch wert, wenn jetzt der Heuschnupfen wiederkommt.
Genau, und da ist noch eine wichtige Sache. Es wirkt nicht zack, zack. Also die IHT, wo die richtig schnell wirkt, ist zum Beispiel bei Schlafstörungen. Das habe ich schon oft erlebt. Die Leute schlafen schnell besser. Das geht schon schnell. Aber bezogen auf einen Heuschnupfen kann das schon 6 bis 8 Wochen dauern. Deshalb ist jetzt gerade auch ein guter Zeitraum, damit eventuell anzufangen, weil es ja eine Veränderung der Genexpression gibt. Also dieser HIF-1-Alpha, dieser Faktor, der wirkt auf die Gene. Und die Gene verändern sich in ihrer Ausdrucksweise, in ihrer Expression. Und dadurch verändert sich dann halt was in der Reaktion des Immunsystems. Aber das dauert ein bisschen. Das dauert, wie gesagt, so etwa 6 Wochen ungefähr. 3 bis 6 Wochen, sagt man. Ja.
Das heißt also, wer Probleme mit Getreide hat, der kann jetzt anfangen.
Getreideblüte.
Ja, genau. Ja, das ist einfach, dass es rechtzeitig ist. Also das ist, und ich finde das ja, und das ist vielleicht auch so bei Heuschnupfen, das, was ich am irritierendsten fand, wenn man halt unterwegs ist und für ganz natürliche Dinge ein Problem hat. Und ich finde, das sollte ein Störgefühl immer erzeugen.
Ja, das stimmt.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.